Ja, wir haben ab heute wieder eine neue Serie. Und zwar der zweite Teil von unseren Gemeindewerten. Was sind Werte? Werte beschreiben die Art und Weise, wie wir alle miteinander umgehen wollen. Und wir haben als Gemeinde 6 biblische Werte gewählt. Und gerade weil sie biblisch sind, wollen wir sie biblisch begründen. Wir wollen sie auch aus der Bibel herleiten und wir wollen sie veranschaulichen, damit wir nicht irgendwo ein nettes Hochglanz-Prospekt haben, wo die drinstehen, sondern dass sie wirklich das sind, was wir jede Minute miteinander leben. Und heute starten wir damit und wir haben Applaus für Andi, einen Sprecher, den ihr vielleicht noch nicht hier gehört habt. Willkommen Andi, ich freue mich. Warum erzählt uns Andi was von unseren Werten? Weil wir haben unsere Gemeindevision, wir haben unsere Gemeindewerte mit ihm zusammengearbeitet. Eigentlich ist Andi Berater und Coach und gleichzeitig war er aber auch in einer anderen Gemeinde war er Ältester vorher, bevor er zu uns kam. Und er hat sowohl unternehmerisches Verständnis, aber er hat auch Verständnis, was Gemeinde braucht, um gut zu funktionieren. Und wir hatten ehrlich gesagt beim Entwickeln auch eine Menge Spaß mit ihm. Woher, Danian war auch dabei, woher kennen wir Andi? Und das ist auch das Schöne bei uns in der Gemeinde. Ich habe ihn kennengelernt, als ich eingeladen war auf ein Neujahrsgrillen und war bei Andi zu Hause. Und dort habe ich ihn kennengelernt und wir haben uns dann immer mal wieder getroffen, weil er wirklich ein interessanter Typ ist. Und genau. Und deswegen haben wir ihn damals auch gefragt, weil wir wollten für dieses ganze Arbeiten auch mal jemanden haben, der nicht in der Gemeindeleitung ist, dass er uns gut moderieren kann. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen freue ich mich auch, dass ein unserer Werte heute der Andi uns bringt. Also nochmal Applaus für ihn. Andi, ich gebe dir das Mikrofon.
Bin gespannt. Danke, Fabian. Ja, vielen Dank. Wir sind ja jetzt hier schon seit ein paar Jahren auch Mitglied in der Gemeinde, meine liebe Frau Silvia und ich. Und es ist schön, hier zu sein, weil diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die Raum gibt für mehr. Und das, was wir heute Morgen so in der Anbetung, finde ich, oder ich habe es zumindest so für mich empfunden, dieses Rain down und wirklich Freiheit zu ergreifen, braucht einen geeigneten Rahmen. Und diese Gemeinde arbeitet manchmal hart daran, diesen Rahmen zu schaffen. Und ich erlebe das auch für mich ganz persönlich. Und wenn wir jetzt über die Werte sprechen, dann haben wir diesen Wert, wir leben ehrlich und verantwortungsvoll. Haben wir da die Folie dazu? Wir leben ehrlich und verantwortungsvoll. Und mit diesen ehrlich und verantwortungsvoll hat die Gemeindeleitung auch viel gearbeitet und hat für sich auch Punkte definiert, die damit in Verbindung stehen, damit eine Bedeutung auch dahinter kommt. Und da sind so Aussagen drin, wir begegnen einander mit Annahme und Respekt. Ja, da stehen sie. Wir ermutigen einander, die eigenen Stärken zu entfalten, zu Schwächen zu stehen und zu wachsen. Und Entscheidungen treffen wir reflektiert und machen sie transparent. Also klare Werte sind immer was Gutes. Ehrlich und verantwortungsvoll miteinander umzugehen, macht Sinn. Es ist aber auch eine Gefahr an der Stelle. Und das habe ich in meinem eigenen Leben oft genug erlebt. Wir sind schnell darin, das vor allem als Christen mit christlich-religiösen Regeln zu verbinden und dann auch relativ schnell abzuhaken. Passt? Finde ich gut? Ich bin ehrlich und verantwortungsvoll. Meistens. Und die etwas weniger Selbstbewussten sagen dann vielleicht oder denken, ich versuche es ja. Mit Gottes Hilfe schaffe ich das schon, ehrlich und verantwortungsvoll zu sein. Und dann haken wir das mehr oder weniger ab. Unter uns versuchen wir es zu leben. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue und Ich finde es schön, wenn die Jugend so feiert, wie gerade auf diesem Video. Aber ich merke schon auch und hoffe immer noch, im Alter kommt die Weisheit. Und ich bin nicht mehr ganz so jugendlich. Und wenn ich so in mein Leben reinschaue und ganz ehrlich bin, dann ist da mehr als eine Verhaltensregel. Und unter der Oberfläche von ehrlich und verantwortlich verbirgt sich ganz viel. Etwas, was uns in der Tiefe aber auch oft von dem wegführt, was Gottes Idee eigentlich für uns ist. Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam in diese Tiefe mal abtauchen heute. Und wer die Bibel dabei hat, der braucht sie heute. Wir haben also einige Bibeltexte und ich möchte euch dazu motivieren, auch wirklich die aufzuschreiben, die Stellen und da auch nochmal selbst in die Tiefe abzutauchen. Mir tut es gut, wenn ich mich mit solchen Gedanken oder mit solchen Fragestellungen beschäftige. Und als ich damit, jetzt bin ich hier gerade verrutscht, eine Sekunde. Und wenn ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, kam mir so der Gedanke, dass es so wie so eine Zwiebel ist. Schicht für Schicht zum Kern. Und wenn man eine Zwiebel schält, dann kommen auch oft Tränen. Also zumindest geht es mir so. Und Gott geht es aber um nicht weniger als zum Kern unseres Lebens vorzudringen. Und er hat alles dafür bereitgestellt. Wir haben gerade gesungen, Gnade, Freiheit, Rain Down, das sind alles Dinge, die Gott möglich macht. Unser menschliches Denken wirkt dem oft entgegen. Also lasst uns mal Schicht für Schicht abtragen miteinander. Und ich erzähle euch das aus meiner Perspektive. Das ist meine Reise, das sind meine Schichten, auch meine Tränen, die damit verbunden sind, die letztlich meine Beziehung zu Gott, zu Jesus und auch mit dem Heiligen Geist prägen. Und ich hoffe wirklich, dass für den einen oder anderen von euch da was dabei ist. Und dann bin ich sehr dankbar. Fangen wir mit der Schale an. Die Schale ist ja noch keine Schicht. Die Zwiebel hat so eine braune Schale. Und ich würde mal sagen, die Schale kann man so mit dem humanistischen Verständnis für ehrlich und verantwortungsvoll verbinden. Der Humanismus sagt, dass es wichtig ist, zum Wohle von mir selbst und der Gesellschaft zu handeln. Und das klingt richtig. Die Frage ist nur, brauchen wir dazu Gott und den Glauben? Nein. Ich kann mich entscheiden, humanistisch im Eigennutz und im Nutz der Gesellschaft ehrlich und verantwortungsvoll zu sein. Mir selbst und anderen nicht zu schaden, ist menschlich gut. Das ist sinnvoll. Also frage ich mich, was unterscheidet uns Christen von friedlich-humanistischen Menschen, wenn wir über Verhaltensweise sprechen? Nicht viel. Im Verhalten nach außen oft gar nichts. Hoffentlich auch nichts. Nach innen aber schon. Am Ende des Humanismus steckt sehr häufig die Einsamkeit, denn der Humanismus sucht Autonomie für den Menschen. Und ein Stück weit steckt im Humanismus auch die Beliebigkeit, denn der Mensch definiert sich selbst als Maßstab. Bedeutet 8 Milliarden unterschiedliche Maßstäbe. Wie gut das funktioniert, sehen wir in unserer Welt. Also der Humanismus ist die Schale, die wir erstmal wegpellen müssen, damit wir uns in Richtung Kern aufmachen können. Und für mich stellt dann natürlich die Frage, was sagt denn die Bibel oder was meint die Bibel im Kern mit ehrlich und verantwortungsvoll? Und es ist offenbar etwas völlig anderes als das, was wir menschlich mit Verhalten verbinden. Und da gibt es eine ganze Menge biblischer Beispiele und diese können und müssen wir meiner Ansicht nach dann auch immer im Lichte des neuen Bundes, so wie Jesus ihn uns gelehrt hat und wie Jesus ihn ermöglicht hat, dann auch verbinden. Also, lasst uns mal in die erste Schicht abtauchen. Die erste Schicht ist für mich die Frage, wo sollen wir eigentlich verantwortungsvoll sein, beziehungsweise für was übernehme ich Verantwortung? Und Verantwortung übernehmen kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir können das empfinden, dass es uns gegeben wird oder dass es tatsächlich uns gegeben wird, die Verantwortung, indem wir irgendeine Rolle übernehmen. Wir können uns Verantwortung nehmen, dort wo wir glauben, dass wir sie ergreifen müssen. Wir können überzeugt sein aus unserer eigenen Haltung heraus, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Oder wir können uns auch berufen fühlen, weil wir einen Auftrag, zum Beispiel einen Auftrag von Gott empfinden. In all dem und in dieser unterschiedlichen Art und Weise ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir selbst, und so erlebte ich das in meinem Leben immer wieder in unterschiedlichster Weise, ich werde nachher auch noch ein konkretes Beispiel erzählen, wir glauben oft, dass wir ein gewisses Bild erfüllen müssen, um diese Verantwortung dann auch gut übernehmen zu können. Und in der Bibel haben wir da ein wunderbares Beispiel und damit möchte ich beginnen, nämlich der Saul und der David. Sehr bekannte Figuren, zwei wunderbare Beispiele und zwei extreme Gegensätze. Wenn wir aber auf dieser ersten Schicht bleiben, stellen wir fest, dass sowohl David wie auch Saul beide gewisse Bilder im Kopf hatten, durch ihre Erfahrung und durch die Art und Weise, wie ihr Leben sich entwickelt hat. Und so war es beim Saul, im Prinzip Minderwertigkeitsgefühle, ihr könnt es nachlesen in seiner Geschichte, und er hatte den Glaubenssatz im Kopf, das Volk muss mich respektieren, wenn ich sein König sein will. Beim David war es anders. Der David wurde zum König gesalbt, und zwar er selbst hat es nicht kommen sehen. Der hat auch einen Glaubenssatz im Kopf gehabt. Ich habe eine Berufung, ich habe ein Mandat, ich habe einen Auftrag bekommen. Und beide hatten die Verantwortung, erst Saul, dann David, für das Volk als Könige. Eine ziemlich dicke Verantwortung. Und beide wollten es auch gut und richtig machen. Und da können wir mal reinschauen. In 1. Samuel 13, 11 bis 12, können wir das mal kriegen? Das finde ich spannend. Beim Saul, der Saul stand vor einer Schlacht mit den Philistern und der Samuel, der kam zu spät und dann hat der Saul selbst Opfer gebracht. Und da lesen wir, ne, als der Samuel dann da war, Samuel stellte ihn sofort zur Rede. Was hast du getan? Und Saul versuchte sich zu rechtfertigen. Die Soldaten begannen schon davon zu laufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Und jetzt steht hier, ich wollte aber auf jeden Fall vorher noch dem Herrn um seine Hilfe bitten. Deshalb habe ich es gewagt, selbst die Brandopfer darzubringen. Der Saul wollte seinen Job als König gut machen. Der hat Verantwortung übernommen. Mit einem Bild im Kopf und mit einem Verständnis im Kopf, das verknüpft es an, das Volk muss mich respektieren, wenn ich es gut verantwortlich führen will. Und es gibt noch eine andere Geschichte mit den Amalekitern. Die könnt ihr in 1. Samuel 15 bis 24 nachlesen. Gleiche Sache. Ne? Saul hat das Vieh verschont und den König Agag und hat dann am Schluss eine ehrliche Begründung vorgebracht, in Vers 15 steht, das brauchen wir jetzt nicht in tiefe eintauchen, aber auch da war es so, ich habe das gemacht, um dem Herrn deinen Gott zu opfern, hat er zu Samuel gesagt. Er hat gesagt, deinen Gott, Samuels Gott. Interessanter Aspekt, aber auch da hat er verantwortungsvoll mit Königspolitik seinen Job gemacht, pragmatisch, religiös, den Gott von Samuel befriedigend, aber er war halt nicht gehorsam. Und wie das Spiel zu Ende ging mit Saul, wissen wir. Sein Bild, das er im Kopf hatte, hatte mit Respekt zu tun. Das Volk muss mich respektieren. Und wenn wir zu David gucken, war es bei weitem nicht überall genau das Gegenteil. In 2. Samuel 24, 1 bis 17 könnt ihr eine interessante Geschichte nachlesen. Da hat er David das Volk zählen lassen. Das sollte er nicht tun. Er hat es trotzdem gemacht. Und ich kann mir vorstellen, das war so ein Stück weit auch der Ausdruck von Kontrolle, Verwaltung, militärischer Stärke. Ich habe ja schließlich das Mandat, ich bin König. Also möchte ich da auch ganz gern mal nochmal so eine Bestätigung in Auftrag geben. Und da ich das Mandat habe, darf ich das auch. Beide waren ehrlich in ihren Bedürfnissen, aber hatten eine menschliche Story im Kopf. Und Könige haben ja einen klaren Auftrag, ne? Die haben eine ziemlich große Verantwortung. Und wenn irgendwas schief geht, Krieg oder sonst irgendwas, der König ist schuld. So, und Königsjobs sind ja jetzt nicht so breit gestreut. Ich weiß nicht, wer von uns einen Königsauftrag hat oder eine Königsrolle hat. Also nehmen wir mal die zweite Blickrichtung. Die Otto-Normalchristen, wie ich, wie ihr, wie wir alle. Und die greifen dann gerne, und so habe ich das auch bei mir selbst erlebt, die eigene Glaubensüberzeugung als Auftrag. Und Themen in diesem Zusammenhang, in der Gemeinde, im christlichen Umgang miteinander. Und auch da gibt es eine Gefahr, nämlich die Gefahr, Verantwortung für Dinge zu übernehmen, die wir nicht verantworten sollen. Zum Beispiel über Menschen richten, ihr Verhalten verurteilen und korrigieren. Und wir übernehmen gern mal Gottes Verantwortung. Und das wird oft sehr zerstörerisch. Die Geschichte der Religion zeigt uns das, der unterschiedlichsten Religionen. Und Jesus hat es sehr deutlich adressiert. Und ich möchte deswegen dem, was Jesus gesagt hat, auch durch die Schichten zum Kern folgen. Gehen wir mal nach Lukas 9, 52 bis 55. Sollten wir es auch haben hier gleich. Ja. Da ist so ein Beispiel, die Jünger wollten Verantwortung übernehmen für etwas, wofür sie nicht Verantwortung übernehmen sollen. Unterwegs, können wir haben, Lukas 9, 52 bis 55. Kommt. Da steht, das ist eine Geschichte, wo Jesus in Richtung Jerusalem unterwegs war. Unterwegs schickte er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, das brauchst du dir nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Und dann gingen sie einfach in ein anderes Dorf. Das ist so ein Beispiel, wo die Jünger im Eifer Verantwortung übernehmen wollten für Fehlverhalten anderer Menschen und auch richten wollten. Jesus hat es sehr direkt und sehr klar verurteilt. Eine andere Geschichte ist eine Geschichte, die wir alle kennen. In Johannes 8, 3 bis 11 könnt ihr das nachlesen, die Geschichte mit der Ehebrecherin. Und der berühmte Satz kommt da, ne? Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das war der Umgang Jesu mit dieser Situation, als der Rest urteilen und richten wollte. Und das ist immer der Weg des Gesetzes. Menschliche Verhaltensregeln im Licht der Gesetzlichkeit führen nicht hin zum Kern, sondern weg davon. Und für mich ist der Schlüssel, um Verantwortung richtig zu verdrahten, letztlich das eine Gebot, von dem Jesus gesprochen hat. Und das steht in Matthäus 22, 37 bis 40. Jesus fasst da das Gesetz zusammen. Ja? Die Jünger fragen ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetze Gottes? Und Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also unsere Verantwortung gilt immer im Kontext dieses Gebots. Weil dieses Gebot Teil dessen ist, was Jesus mit dem neuen Bund meint. Und damit erfüllt sich dann auch der Auftrag Gottes. Und Gott will mit uns durch alle Schichten zu diesem Kern. Also die erste Schicht ist die Frage nach, wofür übernehmen wir Verantwortung? Zwei weitere kommen noch. Die zweite Schicht, und ich finde es deswegen so klasse, dass ihr als Gemeindeleitung in diesem Ringen um die Werte Ehrlichkeit und verantwortungsvoll miteinander kombiniert habt. Die zweite Schicht ist nämlich die Schicht, wo es darum geht, ehrlich gegenüber Gott und den anderen Menschen zu sein. Verantwortung ohne Ehrlichkeit kann in Heuchelei, Machtmissbrauch und Verdrängung ändern. Und Jesus wusste das und ging auch da sehr, sehr klar damit um. Matthäus 23 wird beschrieben, wie er gegen die Pharisäer vorgeht und wie er den Pharisäern klar macht, was sie tun. Das ganze Kapitel ist ziemlich spannend. Ich kann euch nur ermutigen, das mal nochmal zu lesen, Matthäus 23. In Vers 1 geht es schon los, ne? Dann sprach Jesus zur Volksmenge und zu seinen Jüngern: Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Die haben Verantwortung. Und dann in Matthäus 23, 27, Vers 28, das sollten wir bitte nochmal haben, da sagt er zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die weiß getünchten Grabstätten. Von außen erscheinen sie schön, aber innen ist alles voller stinkender Verwesung. Genauso ist es bei euch. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gottes Willen tun. Aber in Wirklichkeit seid ihr voller Auflehnung und Heuchelei. Und Jesus fordert hier mit sehr drastischen Worten, finde ich, zur Ehrlichkeit auf. Ohne Ehrlichkeit wird Verantwortung zur Heuchelei. Da gibt es noch ganz interessante andere Geschichten im Neuen Testament. Eins davon ist zum Beispiel das von Ananias und Sapphira. Apostelgeschichte 5 steht es. Die verlieren sogar ihr Leben, weil sie Verantwortung vortäuschen, ohne ehrlich zu sein. Also Jesus' Ansatz ist, ehrlich zu sein. Schwäche, Schuld, Grenzen. Und gleichzeitig aber auch Verantwortung zu übernehmen für das, was Gott wichtig ist, im Vertrauen auf das, was er uns auch als Gnade zur Verfügung stellt. Ehrlich zu sein in der Verantwortung für die Beziehung zu Gott. Und da führt Jesus hin. Und in Johannes 21 zum Beispiel wird die Geschichte erzählt, wie Petrus die Verantwortung von Jesus bekommt, seine Gemeinde zu führen. Dreimal fragt Jesus: Liebst du mich? Und wir haben schon eine coole Predigt gehört, ich habe jetzt leider vergessen von wem, aber irgendwann im Laufe des letzten Jahres. Diese Verbindung dieses dreimal Fragens und der Verantwortung von Petrus und das Eingeständnis von Petrus, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und Jesus hat ihm die Verantwortung übertragen: Weide meine Schafe. Also Ehrlichkeit wird direkt mit Verantwortung, also in dem Fall Leitung für die Gemeinde, verknüpft. Petrus musste seine Liebe bekennen, obwohl er das Versagen im Nacken sitzen hatte. Und damit, und das ist was, was ich selbst erlebt habe, führt Jesus uns zur dritten und tiefsten Schicht, bevor es zum Kern geht. Die dritte Schicht würde ich so beschreiben wie ehrlich und verantwortungsvoll uns selbst gegenüber. Und das Schöne, und das kann ich wirklich von ganzem Herzen auch sagen, durch mein eigenes Erleben, gerade in den letzten 12 Monaten auch, das Geheimnis Jesu und die Kraft Gottes kann im Verborgenen bei uns selbst zum Kern führen, wenn wir das zulassen. Tränen sind kein hoher Preis, das kann ich bekennen. Und ich habe Momente gehabt und habe sie immer wieder, wo Tränen eine Rolle spielen. Und da können wir nochmal zurückgehen zu Saul und David. Saul verliert das Königtum, weil er sich selbst belügt. David nicht. Er ist ehrlich mit sich selbst und mit Gott. Und die Psalmen bezeugen das so wunderbar. Wir haben gerade vorhin das Beispiel vom Psalm 42 gehört. Und da drin steckt das, was in 1. Samuel 13, Vers 14, das ist im Übrigen direkt nach der Geschichte, wo der Saul das vergeigt hat mit dem Opfern, hat Samuel dem Saul gesagt. In 1. Samuel 13, Vers 14 steht es, sagt er zu Saul, der Samuel, du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln verspielt, die Königsverantwortung. Der Herr hat schon einen Nachfolger ausgesucht und ihn dazu bestimmt, das Volk zu regieren. Es ist ein Mann, der ihm Freude bereitet. Andere Übersetzungen sagen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es hat mich schon die letzten 30 Jahre immer wieder beschäftigt. Was braucht es, dass Gott von mir sagen kann, ich bin ein Mann nach seinem Herzen? Und diese Aussage kam übrigens noch weit bevor David die Bühne der Öffentlichkeit betreten hat. Ja? Also ausschließlich die frühen Psalmen von David, Psalm 23 ist wohl einer davon, bezeugen, was für eine Herzenshaltung der David hatte. Und Jesus greift genau diesen Punkt auf. Und das hilft uns in der dritten Schicht für uns selbst vielleicht das ein oder andere neu zu verdrahten. In Lukas 21 von 1 bis 4 wird die Geschichte mit der armen Witwe gezeigt oder beschrieben. Lukas 1, ja, da, 1 bis 4 gucken wir uns gleich an. Das ist im Übrigen passiert, nachdem Jesus seinen Jüngern klargemacht hat, was die Pharisäer wollen, aber nicht können oder nicht wollen, aber glauben zu können. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber eine arme Witwe, die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Und für mich, als ich da nochmal so gesucht habe, wo ich gute Beispiele im Neuen Testament habe, hat mich echt umgehauen, mit auch Tränen, was Jesus in diesem Kontext der Ehrlichkeit zu sich selbst in Lukas 23, 39 bis 43 beschreibt. Und das ist für mich so der Kern der dritten Schicht. In diesem Kapitel oder in diesen Versen ist diese Begebenheit, als Jesus bereits am Kreuz hängt und die beiden Verbrecher neben ihm auch. Und in 39 geht's los. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Und der andere am Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Und jetzt kommt's. Dann sagt er, wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Jesus ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortete, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ehrlichkeit für sich selbst oder vor sich selbst und vor Jesus und die Verantwortung zu ergreifen, eine Beziehung zu ihm zu wollen, reicht. That's it. Und das bei einem Mann, der nach menschlichem und humanistischen, religiösen Maßstäben weder ehrlich noch verantwortungsvoll lebte. Er ist als Verbrecher gekreuzigt worden. Er wurde gerettet. Und so ist unser Gott. Und darum geht es. Und Leute, ich bin gläubig, seit ich denken kann. Meine dritte Schicht Es dauerte lang, bis ich zu der durchdringen durfte. Meine dritte Schicht ist letztlich mein Selbstbild. Und die Geschichte des letzten Jahres zeigt es sehr schön. Und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Ich habe letztes Jahr im März 24 etwa, habe ich gemerkt, irgendwie fehlt was im Kern bei mir. Obwohl ich schon so viele gute Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott machte, ich habe auch schon das ein oder andere erzählt. Und ich habe den Beziehungswunsch nochmal neu und ehrlich vor Gott zum Ausdruck gebracht und habe ihn gebeten, mich in der Tiefe zu verändern. Man sollte vorsichtig sein, was man bittet. Ich habe ihm aber die Erlaubnis gegeben und war bereit, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und im Juli 24, ein paar Monate später, erlebte ich einen äußeren Zusammenbruch all dessen, was ich dachte, richtig gemacht zu haben. Zerbruch aller Ziele in der Firma, die ich aufgebaut habe und die sich wunderbar entwickelt hat, eine Zeit lang. Wir haben unseren größten Kunden verloren, wir sind in eine Krise gestürzt, uns sind Fehlentscheidungen auf die Füße gefallen, wir mussten radikale Einschnitte machen. Und in dieser Situation ist mir bewusst geworden, dass Gott da zu mir durch den Kern durchdringen möchte und dass diese dritte Schicht mein Leben lang mir im Weg stand. Und das war so meine Zicklack-Situation, so wie mit Fabian hatte ich mich da ein paar Mal drüber unterhalten. Du hast auch mal drüber gepredigt, glaube ich, über Zicklack, ne? Ich habe in dem Moment glücklicherweise erkannt, dass es gut ist, mich zuerst zurückzuziehen und zu horchen und zu prüfen, was will diese Situation eigentlich von mir und was will Gott von mir und worum geht es? Und ich schreibe ja Tagebuch und da ich da immer sehr, sehr genau weiß, wann ich auch was gebetet habe, ist mir sehr bewusst geworden, das ist jetzt der Moment, an dem Gott durch meine dritte Schicht durchkommen kann. An dem Jesus mich berühren kann, an den Punkten, die manches lähmen, was er, so wie wir es heute im Lobpreis gesungen haben, mit Freiheit freisetzen möchte. Und ich war ehrlich gegenüber Gott. Und Zicklack bedeutet ja auch, dass sich die vermeintlichen Freunde auch gegen mich wenden. Trotzdem habe ich diesen Schritt für mich in Anspruch genommen. Ich war ehrlich. Kapitulation zu meiner Berufung, wie ich sie bis dahin verstanden hatte. Und der August 24 war der Monat, in dem die Ehrlichkeit mit mir selbst und zu Gott zu einer intensiven, ich hatte sie vorher noch nie in dieser Intention erlebt, Begegnung mit Gott gemacht hat und er in mir einen inneren Durchbruch zur Freiheit möglich machte, weil er aufgedeckt hat, dass meine Ambition irgendwie immer das Fundament meiner beruflichen Legitimation war. Und diesen Code hat er geknackt. Und im September 24 habe ich dann auch Verantwortung begonnen zu übernehmen dafür. Und ich habe am 2.9. in mein Tagebuch was geschrieben und Fabian, da steht dein Name mit dabei. Und ich lese das mal vor. Gestern sagte ich am 2.9., das ist ziemlich genau ein Jahr her jetzt, ne? Gestern sagte ich zu Fabian, ich bin durch. Und das sagte ich auch zu anderen Freunden und das meinte ich auch genauso. Im Psalm 94, Vers 19 kommt es wunderbar zum Ausdruck, du hast mich getröstet und wieder froh gemacht, Vater, im Namen Jesu. Das haben wir gerade heute auch als prophetisches Wort gehört. Wir werden es erleben, wenn wir zuerst diesen Schritt durch diese dritte Schicht zulassen. Und dann schrieb ich weiter, das ist übernatürlich, denn die Herausforderungen sind ja noch da. Ich bin in Zicklack gerade. Der Raub ist noch da. Juli 24 war ein Monat des Zusammenbruchs. Meine Freunde wendeten sich gegen mich. August 24 war ein Monat des inneren Durchbruchs. Ab September 24 erwarte ich Durchbrüche des Äußeren. Ich vertraue dir, Vater, und bitte dich um eine zunehmende, lebendige Beziehung mit Jesus, sodass mein Blick nicht von ihm weicht. Das habe ich am 2.9.24 geschrieben. Ich bin durch. Und ich habe diese Verantwortung für mich selbst neu übernommen, die Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind jetzt ein Jahr weiter. Und ich habe um äußere Durchbrüche gebeten. Und ich habe mehr erlebt, als ich mir vorstellen konnte zum damaligen Zeitpunkt. Gott stellt sich immer dazu, wenn wir ehrlich und verantwortungsvoll leben. Und genau so ist der Wert formuliert. Und damit sind wir beim Kern. Freiheit und Beziehung. Und das beginnt immer bei Gott. Und das unterscheidet den Humanismus von unserem Glauben. Der Humanismus will etwas tun, um etwas zu erreichen. Wir tun etwas, weil wir in Freiheit und Beziehung mit Gott sein dürfen. Und die ursprüngliche Intention Gottes für uns Menschen bedeutet genau das. Das ist das Geheimnis und die Quelle Gottes. Und das Schöne ist, Jesus hat alles dafür bereits getan. Denkt an den Verbrecher, der da am Kreuz hing. Dieser eine ehrliche Satz und diese Verantwortung für sich selbst, die er in diesem Moment empfunden hat, hat ihn freigesetzt, weil Jesus ihn freigesetzt hat. Also dieses Eingeständnis, ich brauche die Beziehung zu dir, Herr, und die Verantwortung, also dieses ehrliche Eingeständnis und die Verantwortung für unser eigenes Leben, für die Beziehung und dieses eine Gebot, das Jesus uns gelehrt hat, zuerst. Und dadurch wird verantwortungsvolles Handeln und Verhalten in Familie, Gemeinde und Gesellschaft überhaupt erst möglich. Wir sind frei. Leben wir diese Freiheit ehrlich und verantwortungsvoll in unserer Beziehung mit Gott, für die Jesus alles bereits getan hat? Schaut den David an. Der David hat es radikal verstanden und Gott sagt von ihm, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und Petrus das Gleiche. Jesus hat ihn gefragt, liebst du mich? Und gab ihm die Verantwortung, als Petrus das zugegeben hat mit dem extremen Schmerz des Versagens, durfte er die Verantwortung ergreifen und konnte sie ergreifen, die Gemeinde zu leiten. Also schauen wir uns diese fünf Werte zum Schluss nochmal an. Darf ich nochmal bitten um die fünf Werte? Wir, die fünf Werte nochmal bitte. Also diese Folie, die wir ganz am Anfang hatten. Jawohl. Wir leben, nicht wir verhalten uns, wir leben ehrlich und verantwortungsvoll. Wir begegnen einander mit Annahme und Respekt, weil Jesus uns angenommen hat, uns respektiert. Wir ermutigen einander, die eigenen Stärken zu entfalten, zu Schwächen zu stehen und zu wachsen, weil wir wissen, dass wir in Abhängigkeit zu Jesus stehen und ehrlich sein dürfen. Und wir treffen Entscheidungen reflektiert und machen sie transparent, weil wir nicht Angst haben müssen vor nichts, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir verantwortungsvoll das ergreifen, was Gott als Beziehung will. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss fragen, fragt euch selbst ganz ehrlich, welche dieser Schalen habe ich noch vor mir? Muss ich erstmal die humanistische Pelle abmachen? Brauche ich Klarheit für mich, was ist eigentlich Verantwortung in meinem Leben? Brauche ich Ehrlichkeit im Umgang mit dieser Verantwortung und bin ich ehrlich in der Tiefe mit den Dingen, die mich davon abhalten, im Kern diese Freiheit und diese Beziehung möglich zu machen. Und ich fand es super, was Katrin letzte Woche gepredigt hat und deswegen schauen wir uns diesen Vers nochmal an, Kolosser 1, 9 bis 10. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft. Wir müssen nicht krampfen. Das Einzige, was Gott von uns erwartet ist, dass wir es zulassen und ihn um Erlaubnis bitten. Er respektiert nämlich unseren Willen. Und in Kolosser 9, 1 Vers 9 bis 10 haben wir letzte Woche schon gelesen. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Die ganze Woche hat die Gemeinde gebetet. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Ihr Menschen seid nach dem Herzen Gottes. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen. Also was gilt es, neu zu ergreifen, Gott zu erlauben, loszulassen, um durch diese Schichten hindurch zum Kern zu kommen? Das passiert nicht, wenn wir Gott nicht um Erlaubnis bitten und ihn dazu einladen. Und damit jeder von uns in diese ursprüngliche Intention Gottes für uns Menschen hineinfindet oder es neu entdecken kann oder halten kann, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder neu dafür entscheiden. Und das ist mein Gebet für mich und für uns, dass wir das erleben und dass wir die ermutigenden Geschichten dann auch hören. Amen.